Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Die Corona-Infektionszahlen bleiben hoch in der Region. Die Kurven gehen einfach nicht wirklich runter. Dazu kommt die hohe Auslastung der Krankenhäuser. Auf den Intensivstationen gehen die Reserven zur Neige. In Berlin stehen alle drei Warnampeln auf Rot. Der Senat muss und will versuchen, gegenzuhalten. Darüber wurde nun beraten, auch wenn es zu Beginn der Sitzung ein bisschen anders klang, wie unsere Reporterin Sabine Müller erlebte.
Es ist schon etwas skurril. Am Tag, nachdem in Berlin zum ersten Mal alle drei Corona-Warnampeln auf Rot standen und die Menschen sich fragen, was jetzt passiert, geht es nach der Senatssitzung erstmal ausführlich um den Haushalt.
Das Land Berlin hat im Jahr 2020 erstmal seit langer Zeit wieder eine Netto-Neuverschuldung betreiben müssen.
Natürlich haben die Zahlen, die Finanzsenator Matthias Kollert so detailliert vorträgt, auch mit Corona zu tun, aber es sind vermutlich nicht unbedingt die Informationen, auf die gerade alle warten. Die beginnen nach fast einer Viertelstunde. Wie erwartet hat der Senat die 15-Kilometer-Regel beschlossen. Wenn der Inzidenzwert für die Stadt über 200 steigt, gilt in Zukunft ab der Stadtgrenze ein 15-Kilometer-Radius, den die Berlinerinnen und Berliner nur aus triftigen Gründen überschreiten dürfen. Etwa für die Fahrt zum Arzt oder zur Arbeit, aber nicht für Aktivitäten wie Einkäufe oder Ausflüge. Und es würde auch für Flugreisen gelten, erläutert Kollatz.
Das führt dann, eben wenn die 15-Kilometer-Regelung gilt, zu einem Reiseverbot.
Aktuell liegt Berlin haarscharf unter der 200er-Marke, aber das wird sich vermutlich bald ändern. Gestrichen wird eine Sonderregelung beim Sport. Bisher durften Kinder unter 12 in kleinen, festen Gruppen im Freien Sport treiben, nun bald nicht mehr. Weitergehende Verschärfungen wurden zunächst nicht beschlossen. Damit weniger Kinder in die Notbetreuung in Kitas und Schulen gehen, dürfen sich zwei Familien zusammenschließen und ihre Kinder gegenseitig betreuen, sagt Finanzsenator Matthias Kollatz.
Das wird jetzt erlaubt, weil wir wollen ja, dass die Schulnotbetreuung nicht in beliebig großer Zahl in Anspruch genommen wird. Wir wollen auch, dass die Kita-Notbetreuung nicht in beliebig großer Zahl in Anspruch genommen wird.
In den Winterferien wird Winterschule angeboten für benachteiligte Schülerinnen und Schüler, damit sie die Chance haben, Unterricht Stoff nachzuholen. Aus der Opposition kommt scharfe Kritik an der 15-Kilometer-Regel. FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya und der rechtspolitische Sprecher der AfD, Marc Wallender.
Sie ist nicht kontrollierbar und sie führt auch nicht dazu, dass das Infektionsgeschehen eingedämmt wird, sondern da zählt tatsächlich die Reduzierung von Kontakten und nicht die Frage von Entfernung.
Der Senat hat aus unserer Sicht jeglichen Bezug zur Realität mittlerweile verloren, denn diese 15-Kilometer-Regel wird, was es die Infektionsrate angeht, nichts ändern.
Die neuen Regelungen treten vermutlich am Samstag in Kraft.
Der Berliner Senat kämpft also gegen die hohen Corona-Fallzahlen und erntet Kritik der Opposition. Sabine Müller informierte. Brandenburg hat derzeit die dritthöchsten Corona-Infektionswerte bundesweit und gleichzeitig rangiert es bei der Zahl der Geimpften auf dem drittletzten Platz. Der Impfstart in der Mark verlief holprig. Da sind sich fast alle einig. Die Opposition im Potsdamer Landtag hat nun die Impfstrategie der Landesregierung heftig kritisiert. Mehr dazu von unserem Landespolitik-Korrespondenten in Potsdam, Oliver Schusch.
Die Strategie besteht im Moment aus drei Säulen. Über eine Hotline werden im Moment Termine an über 80-Jährige und Pfleger verteilt, die dann in Impfzentren geimpft werden, die jetzt peu à peu aufmachen. Außerdem gibt es Impftermine für stationär betreute Pflegebedürftige in den Pflegeeinrichtungen und Impftermine für medizinisches Personal in den Krankenhäusern und Reha-Zentren. So sollen bis Mitte Februar gut 80.000 Personen geimpft sein. Ein weiter Weg bis zu den 1,5 Millionen, die es laut Ministerium bräuchte, um eine Herdenimmunität in Brandenburg zu erreichen. Die Strategie wurde von Anfang an falsch geplant, findet Linken-Fraktionschef Sebastian Walter.
Wir haben im Moment die Situation, dass Gemeinden jetzt schon selbst handeln. Wir müssen jetzt endlich gemeinsam mit den Kommunen und Gemeinden die Risikogruppen anschreiben. Wir müssen den Transport organisieren, beispielsweise über Taxiunternehmen. Wir müssen gemeinsam schauen, wie wir wohnortnahe Impfungen organisieren können. Und wenn wir uns in andere Bundesländer umschauen, dann ist es so, dass es andere Bundesländer viel deutlich besser hinbekommen, obwohl sie genau die gleiche Anzahl oder relativ gesehen die gleiche Anzahl an Impfstoffen erhalten.
Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Wieder, wirft der Landesregierung vor, eine falsche Einstellung zu haben.
Ich glaube, dass hier mangelnde Demut gegenüber der Dimension des Problems der zentrale Grund ist. Und deswegen wäre es notwendig gewesen und ist es jetzt notwendig, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dazu gehört, ältere oder pflegebedürftige oder wen auch immer, impfbereite Personen zu den Impfzentren zu befördern. Und dazu gehört auch, dass diese Situation mit der Terminvergabe deutlich erleichtert wird. Da ist Brandenburg mit am schlechtesten.
Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Carla Kniestedt, verteidigte das Vorgehen des grün geführten Brandenburger Gesundheitsministeriums. Sie halte nichts von einem Impfwettstreit der Bundesländer, so Kniestedt.
Wenn genug Impfstoff da ist, dann kann auch darüber nachgedacht werden, noch anderswo zu impfen. Kein Mensch hat behauptet, dass die Situation am Anfang optimal war. Es wird immer besser.
Der Brandenburger AfD-Fraktionschef Christoph Bern sagte, er lehne die Corona-Impfungen grundsätzlich ab. Die Impfstoffe seien schnell entwickelt worden, die Risiken seien nicht bekannt, so Bernd.
Streit im Potsdamer Landtag über die Impfstrategie in Brandenburg. Oliver Schosch informierte. In Berlin und Brandenburg sind derweil die allermeisten Schüler zu Hause und werden digital unterrichtet. Dazu sind Lernplattformen im Internet nötig. Doch die Technik ruckelt gewaltig. Das kritisierte die Bundeschefin der Bildungsgewerkschaft GEW Tepe in deutlichen Worten. In Berlin war ja die Plattform zum Start komplett abgeschmiert. Und in Brandenburg kam jetzt auch noch ein Hackerangriff aus dem europäischen Ausland dazu auf das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut, das die Cloud für die Schulen betreibt. Die Experten dort konnten die Attacke zwar abwehren, sagte der Institutsdirektor Christoph Meinl dem RBB. Der Betrieb war allerdings beeinträchtigt.
Die Daten sind nicht gefährdet, also so weit sind die nicht gekommen. Sie haben halt nur gestört. Damit ist das, was eigentlich solche Angriffe beabsichtigen, nämlich ein System zum Absturz zu bringen, um dann weitere Angriffsmaßnahmen zu führen. Da sind die Angreifer nicht zum Ziel gekommen. Und das ist natürlich jetzt gerade in so einer Situation, wo sich alle Mühe geben, dann mit den digitalen Mitteln den Unterricht irgendwie aufrechtzuerhalten, ist sowas natürlich dann für den Nutzer sehr ärgerlich. Es wird wieder passieren und wir müssen vorbereitet sein drauf.
Das sagt der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts Christoph Meinl. Allein in Brandenburg übrigens wird die Schulcloud von mehr als 560 Schulen genutzt. Die Experten verstärken jetzt die Schutzmaßnahmen. Wer die Hackerattacke ausgeführt hat, ist allerdings noch unklar. Tja, und wohin mit den Kindern in dieser Lockdown-Zeit? In die Schule können sie ja nicht gehen, wie eben gehört, deswegen ja die Schulcloud. Sportvereine geht auch nicht. Dafür aber sind die Spielplätze offen. Und das wird in Brandenburg auch gerne genutzt, wie unser Reporter Carsten Steinmetz erlebte.
Auf dem Spielplatz am Potsdamer Plantagenplatz ist in diesen Tagen viel los. Die Kinder schaukeln, rutschen, klettern und spielen Fangen. Auf einem kleinen Bolzplatz wird Fußball gespielt. Das macht viel Spaß.
Ich finde es toll, dass die Spielplätze offen sind. Immer nur zu Hause ist ja langweilig. Endlich kann ich mal draußen ein bisschen rumrennen.
Im ersten Lockdown im Frühjahr waren die Spielplätze in Brandenburg noch zu. Auch um den Potsdamer Plantagenplatz flatterte damals rot-weißes Absperrband. Diesmal dürfen die Kinder hier unbehelligt herumtollen. Allerdings nur in Begleitung von Erwachsenen, sagt Gabriel Hesse vom Brandenburger Gesundheitsministerium.
Die Erwachsenen sind dann gehalten, wo immer möglich auf den ausreichenden Abstand der Kinder untereinander zu achten. Kinder müssen sich auch in der frischen Luft austoben können, aber natürlich müssen auch Kinder darauf achten, die Abstandsregeln einzuhalten und deswegen sollen sie auf den Spielplätzen begleitet werden.
Auch Potsdams Amtsärztin Christina Böhm sieht bei den Spielplätzen keinen Änderungsbedarf, sie sollten weiter offen bleiben. Die Ansteckungsgefahr schätzt Böhm hier gering ein, wenn die Eltern darauf achten, dass Abstände eingehalten werden.
Und darüber hinaus ist der Virus jetzt tatsächlich eine Mimose und der wird sich nicht so lange auf unbelebter Fläche halten. Also ich gehe nicht davon aus, dass über das Spielgerät auf dem Spielplatz da ein hohes Infektionsrisiko besteht. Dann kommt noch der Lufteintrag, der dafür sorgen wird, dass die Viren sich einfach relativ schnell verteilen und damit keine Relevanz mehr haben.
Anders sieht Potsdams Amtsärztin die Situation bei den Bolzplätzen. Fußballspielen in größeren Gruppen sollten die Kinder besser unterlassen.
Wenn viele zusammenkommen und bolzen und enge Kontakte miteinander pflegen, dann kann man natürlich nicht mehr davon reden, dass die Hygienemaßnahmen ausreichend eingehalten werden. Da müssen wir aber tatsächlich auch an die Vernunft der Einzelnen, auch an die Vernunft der Jugendlichen appellieren und natürlich auch an die Aufsichtspersonen der jeweils Minderjährigen.
Gruppenbildungen darf es auf Spiel- und Bolzplätzen nicht geben, warnt Böhm. Ansonsten müssten diese, zumindest in Potsdam, am Ende doch noch schließen.
Noch aber sind sie offen, die Spielplätze, trotz des Corona-Lockdowns, Carsten Steinmetz berichtete. In einem Dreivierteljahr wird gewählt. Da ist zum einen natürlich die Bundestagswahl am 26. September. In Berlin steht am gleichen Tag aber auch die Abgeordnetenhauswahl an. Die Parteien sind seit Monaten dabei, sich zu positionieren. Die Berliner Grünen haben nun ihr Wahlprogramm für die Abgeordnetenhauswahl vorgelegt. Wenig überraschend legen die Grünen darin ihren Hauptfokus auf den Klimaschutz. Unsere landespolitische Reporterin Ute Schumacher hat in das Wahlprogramm mal ein bisschen intensiver reingeschaut.
Um klimaneutral zu werden, setzen die Berliner Grünen weiter auf weniger Verbrennungsmotoren. Das ist quasi der Leitgedanke des Wahlprogramms der Berliner Grünen, den Spitzenkandidatin Bettina Jarasch formuliert.
Das heißt, wir brauchen einen emissionsfreien ÖPNV, wir brauchen einen massiven Ausbau der Verbindungen, gerade auch ins Umland, damit es für alle Menschen möglich ist.
Deshalb wollen die Grünen den öffentlichen Nahverkehr insgesamt um ein Drittel ausbauen. Und sie setzen jetzt auch wieder auf den U-Bahn-Ausbau. Bislang zog die Partei beim Ausbau des Schienenverkehrs die Straßenbahn der U-Bahn vor. Weiter wollen die Grünen mehr Radwege, mehr Spielstraßen, Fußgängerzonen und autofreie Kieze. Aber nicht nur über den Straßenverkehr will die Partei den Klimaschutz voranbringen. Um die Wirtschaft nach der Pandemie wieder anzukurbeln, wird es voraussichtlich ohnehin Konjunkturpakete geben. Die wollen die Grünen für Klimaschutz und Digitalisierung nutzen. Eine 500 Millionen Euro planen sie Unternehmen für innovative Projekte zu geben. Auch beim Bauen will die Partei auf Klimaschutz achten. Beim Wohnen geht es allerdings genauso um bezahlbare Wohnungen. Den Mietendeckel unterstützen die Grünen weiter.
Wir hoffen natürlich sehr, dass der jetzige Mietendeckel vom Verfassungsgericht erstmal bestätigt wird. Das ist im Grunde eine Art Notbremse, die wir mit diesem Mietendeckel eingezogen haben, um einen völlig überhitzten Markt, der sich eben nicht mehr allein durchs Marktgeschehen reguliert, erstmal zu bremsen. Nach dem Auslaufen des Mietendeckels kann es ja keinen freien Wildwuchs plötzlich an Mieten geben. Deswegen arbeiten wir jetzt schon heftig daran, dass es ein Mietkataster gibt.
Darin enthalten sein soll die Höhe der Miete und der Standard der jeweiligen Wohnung. Diese Datenbank soll alle Wohnungen Berlins enthalten und Auskunft über die Mietpreisentwicklung geben. Ein Modell, an dem auch Berlins Stadtentwicklungssenator von der Linken arbeitet.
Das Wahlprogramm der Berliner Grünen, zusammengefasst von unserer landespolitischen Reporterin Ute Schumacher. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Inforadio Podcast.